Was für tolle Lieder, die uns einladen, die uns mitnehmen, die uns ermutigen. Ich finde das schön, mit solch einem Team zusammenzuarbeiten. Heute Morgen, das Thema ist schon verraten, du sollst kein Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Vergangenen Sonntag war die Zustimmung groß, als wir über das Gebot Du sollst nicht stehlen, nachdachten. Ist ja auch wichtig, dass man mir meine Sachen lässt. Mal schauen, was heute passiert. Ob wir es auch cool finden. Auch dieses Gebot steht in einer Reihe mit dem einleitenden bekannten Satz: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und jetzt kommt diese Fortsetzung. Du legst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten ab, weil ich Gott bin. Weil ich bin, wie ich bin. Und weil ich die Welt sehe, wie ich sie sehe. Deshalb machst du das nicht. Und wenn ich diese Worte höre, du legst kein falsches Zeugnis ab, dann werde ich erinnert an Aussagen vor Gericht. Und tatsächlich, da gehört der Satz auch ursprünglich hin. Die innerste Bedeutung ist, du machst keine Falschaussagen über jemand vor Gericht. Aber natürlich geht das auch darüber hinaus. Du machst keine Falschaussagen über einen anderen vor Gericht und auch sonst nirgends. Am Anfang der Gebote hieß es, du missbrauchst den Namen des Herrn deines Gottes nicht. Und jetzt merken wir das, wie dieses Gebot in einer ganz interessanten Beziehung zu dem Gottesgebot steht. Du missbrauchst den Namen des Herrn deines Gottes nicht, da geht es um die Heiligkeit Gottes. Und jetzt beim 8. oder 9. Gebot, je nach Zählweise, geht es um den Namen meines Mitmenschen. Um seine Heiligkeit. Um die Würde der Person. Der Genfer Reformator Jean Calvin hat auch über das 8. Gebot gepredigt und betont, dass in diesem Gebot die Ehre des Nachbarn aufrecht erhalten werden soll. Die Ehre deines Nachbarn. Kleiner Nachsatz, sofern es sich um die Wahrheit handelt. Da merken wir, Calvin war ein ganz tief denkender Mensch und der hat die Dinge auch zu Ende gedacht, sofern es sich um die Wahrheit handelt. Und dann musste damals schon der große Prediger Calvin beinahe automatisch über das kleine Instrument sprechen, dessen Akku nie leer wird. Ein kleines Stück Muskel, das, so sagt es die Bibel im Jakobusbrief, 3. Kapitel, das ein Feuer auslösen kann, die Zunge. Wer würde dieses Bild mit dem Feuer in unseren Tagen nicht immer neu und vielleicht sogar tiefer als je begreifen. Waldbrände. Man bekommt sie kaum mehr unter Kontrolle. Das ist das Bild. Und wenn es vorbei ist, bleibt ein rauchendes Stummelfeld. Gott gab uns die Zunge, damit wir unsere Zuneigung zueinander, unsere Verbundenheit äußern können. Wir sollten sie deshalb nicht gebrauchen, um zu schaden. Da wird die wundervolle Gabe der Sprache zum Gift gegeneinander. Offensichtlich haben sie zu allen Zeiten mit diesem Problem gekämpft. Schon der biblische Hiob sagt, dass die Zunge eine Geißel sei. Also auch was Gefährliches hat. Und ein Musterbeispiel dafür, was mit diesem Gebot gemeint ist, finden wir bei Jesus selbst, beziehungsweise bei den Leuten, die, so lesen wir in Markus 14, tatsächlich vor Gericht falsch Zeugnis ablegten wider ihn. Das heißt, unter Eid Falschaussagen. Unwahre Dinge behauptet. Es geht so schnell, dass man im Reden über andere Informationen weitergibt, die nicht ganz gerechtfertigt sind. Das ist ja nicht total bösartig, ist nur ein kleines bisschen bösartig. Ein Satz nur halb zitiert, sodass er ganz anders klingt. Das hat sie auch gesagt, aber nicht nur. Jeder weiß, wie schnell man drinsteckt im üblen Nachreden. Manchem dämmert es aus eigener Erfahrung, wie recht die Rabbiner haben, die schon vor Jahrhunderten formuliert haben, üble Rede und Verleumdung tötet alle drei Parteien. Die Person, über die man spricht, den Sprecher und den, der gierig zuhört. Alle drei tot. Verleumdung ist schlimm. Jesus bringt die Kraft der Worte in den Zusammenhang von Totschlag. Er sagt, wer seinen Bruder Raka nennt, Idiot heißt das in unserer Sprache, der muss vor das höchste Gericht gestellt werden. Das ist keine Bagatelle, das ist richtig heavy. Letztlich bedeutet nämlich Verleumdung den Zusammenbruch jeder Gemeinschaft. Überlegt es euch, wie es läuft im Geschäft. Verleumdung, alles kaputt. Alles kaputt, alles vergiftet. Nachbarschaft, Verleumdung, alles vergiftet. Gemeinde, Verleumdung, alles vergiftet. Deshalb steht so klar im dritten Buch Mose, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Und dann die Fortsetzung, du sollst deinen Nächsten lieben, er ist wie du. Ich bin der Herr. Der Glaubensvater Abraham stammte aus Ur in Chaldäa. Seine Zeitgenossen waren kluge Leute. Als sie in ihrer Gesetzessammlung in Stein den Satz meißelten, falls ein Mann einen anderen anzeigt und ihn als Mörder verklagt, ihn aber nicht der Tat überführen kann. Wie wird es jetzt weitergehen? Dann kommt er zur Kasse. Dann wird er mit dem Tod bestraft. Ups! Kann man noch finden, unversehrt, diese Gesetzessammlung in Louvre in Paris. Da steht sie, in Stein gemeißelt. So hoch. Klitzeklein geschrieben. Wenn einer einen verklagt und er kann es nicht nachweisen, kommt er selber dran. Mann, die Gesetzessammlung verrät die Kraft und den Ernst der Worte. Da spürt man was von der Reichweite und Verantwortung. Nun ist die Bibel kein Buch für schönes Wetter, sondern für den Alltag. Und die Frage muss beantwortet werden, ja, was sollen wir denn machen, wenn wir miteinander Probleme haben? Das passiert ja. Antwort, wenn es Anlass zur Beschwerde gibt, dann ist der Weg jedenfalls nicht Verleumdung gegenüber einer dritten Person, sondern, und das ist die Bibel sehr konkret, Aussprache unter vier Augen. Es wäre so einfach. Und so schwierig. Und es wären so viele Probleme im Keim solange es noch Zündhölzchen sind, Streichhölzchen sind, schon erstickt, schon gelöst. Gespräch unter vier Augen, und wenn das nichts nützt, dann wird der Kreis erweitert. Es gibt eine Eskalationsstufe. Aber wichtig ist, dass man bei allem Streiten und bei allen Konflikten unterscheiden lernt zwischen der Person und dem Streitpunkt und der Sache, um die gerungen wird. Die Person darf ich nie verneinen, auch wenn wir in der Sache unterschiedlicher Ansicht sind. Es ist nicht so einfach, aber es ist sehr heilsam, wenn man das übt. Nun stellen wir fest, wenn wir so um uns gucken und die anderen beobachten, auf allen Klaviaturen wird sie gespielt. Die Melodie der Halb, der Unwahrheit, der Unterstellung, der Intrige, der Vermutung und manchmal auch der unverschämten Behauptung. Aber gucken wir mal nicht so weit weg, sondern bleiben bei uns. Fällt nicht so manches von dem, was wir äußern, letztlich auch unter den Begriff, das war falsches Zeugnis? Das war falsches Zeugnis? Das ist genauso problematisch, wie wenn du klaust. Dabei ist es doch egal, ob ich ein Körnchen Wahrheit oder ein Körnchen Lüge transportiere. Ob ich zur Übertreibung neige, Gott kann auf keinen Fall einen Pakt mit meinen Halb- und Unwahrheiten machen. Wer es nicht genau nimmt mit der Wahrheit, ich weiß, ich provoziere jetzt an der Stelle, wer es nicht genau nimmt mit der Wahrheit, bandelt mit dem Lügenvater an. Geht ein Bündnis mit dem Lügenvater ein. Jeder, der sich ernsthaft mit der Sache auseinandersetzt, wird bald die Grenze seiner Willensstärke erkennen. Es sind starke Kräfte zum Negativen am Werk. Wer eine Schnuddergusch hat, so sagt man auf Schwäbisch, ein Schnuddergusch, der wird oft genug erleben, dass es schon schwätzt, während das Hirn noch im Halbschlaf ist. Verantwortlich bist du trotzdem für das, was daraus blubbert. Und es ist wichtig, bei sich selbst Einsicht zu gewinnen. In unserem Reden werden wir von boshaften Haltungen und Einstellungen, von inneren Überzeugungen geleitet, von Frust und Enttäuschung, ohne dass man das immer sofort merkt. Es lohnt sich da mal ein bisschen zu filtern. Auf welcher Wellenlänge sende ich denn? Welche Tonlage habe ich denn drauf? Merkst du es gar nicht? So eingespielt, so normal in deiner Familie. Dieses Abwertende, Runtermachen. Das kann man sich so angewöhnen. Du merkst es gar nicht. Nur derjenige, der zu Besuch bei dir ist, der kriegt die Krise. Boah, Mann, ey, das ist ja Wahnsinn, wie die über andere Leute herziehen. Keiner ist da irgendwie tauglich, nur sie selber, ganz klar. Welche Tonlage habe ich drauf? Abwertend, ächtend, die da, anklagend oder aufwiegelnd, zündelnd. Es gibt Leute, die merken nicht, wie gut sie das können. Immer kleine Handgranaten platzieren und sich freuen, wenn die explodieren. Oh, sie ist hochgegangen, die Granate. Wollte ich ja aber eigentlich auch. Deswegen habe ich sie ja hingelegt. Tretmine. Beleidigend kann man reden. Tonlage beleidigend. Und du wunderst dich, warum der andere dir nicht gerne zuhört. Du beleidigst ihn. Oder dramatisierend, auf eine Kleinigkeit was Großes machen. Giftig, hetzend, kränkend, manipulierend, täuschend, verdrehend. Was für eine Tonlage habe ich drauf? Und wenn du das mal so für dich durchdenkst, merkst du, ist wahrscheinlich doch nicht alles Gold, was glänzt. Und wenn ich nur die vergangene Woche Revue passieren lasse. Und die große Frage, die sich stellt bei diesem Thema ist, wie soll sich da etwas zum Guten wenden? Es reicht ja nicht, wenn der Pastor moralisiert und sagt, das ist schlecht. Das wisst ihr selber. Wie soll sich da was zum Guten wenden? Die Bibel sagt, Gott möchte seine Leute durch die Kraft des Heiligen Geistes fähig machen, auch die Arbeit der Zunge zu kontrollieren. Im Neuen Testament, Jakobus 1, heißt es ganz direkt, legt also alles Gemeine und Schlechte ab. Das bezieht sich auf Tat und auf Wort. Und nehmt bereitwillig das Wort von Gott an, das er euch ins Herz gepflanzt hat, denn sein Wort hat die Macht, euch zu retten. Ganz spannend. Sein Wort hat die Macht, euch zu retten. Das ist das Wunder neuen Lebens, das Jesus denen schenkt, die wirklich umkehren. Er macht sie neu. Er pflanzt seinen Geist in sie und dann wird Neues, ein neuer Mensch, dessen Worte keinen Waldbrand mehr auslösen müssen, sondern dessen Worte immer mehr Segensworte werden. Ein neuer Mensch, der von Gottes Geist bestimmt, die Zunge unter Kontrolle hat. Lass mich das ganz praktisch machen. Als unbekehrter Mensch war ich selbst ein Gefangener. Morgens habe ich es mir wohl vorgenommen. Heute nichts Böses hier. Heute kein Fluchen. Jep. Die Idee war da. Heute keinen runtermachen. Aber schon kam die erste Kleinigkeit quer und zack, was wieder passiert. Was für ein Elend. Ich war zu schwach, das zu kontrollieren. Aber als Jesus Christus in mein Leben trat, da änderte sich genau an der Stelle Entscheidendes. Die queren Dinge waren immer noch da, aber die bösen Worte hatten ihre Kraft verloren. Das war nicht meine Leistung. Das war Gottes Geist. Welch ein Wunder der Befreiung, die Kraft Gottes in mir zum Sieg über das Böse. Aber da kommt noch eine Fortsetzung. Deshalb finden wir so klare Worte im Neuen Testament, wie beispielsweise im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 25. Weil es eben nicht passt zu den Jesusleuten. Da steht, darum legt die Lüge ab, alles Unwahre. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Warum? Weil wir untereinander Glieder sind. Da haben wir wieder diese ganz tiefe Verzahnung. Die Begründung, warum das so richtig ist. Oder in ganz ähnliche Richtung zeigt Kolosser 3, Vers 9 bis 11. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Oh, das ist richtig genial, dass die Bibel nicht nur im Nein stehen bleibt, sondern mich einlädt zu einem Leben in Freude, in Fülle, in Frieden. Es bleibt nicht beim Abwehrkampf mit dem zweifelhaftes Reden verhindert werden soll, wenn Gott neu macht, geht's viel tiefer und viel weiter. Du darfst lernen, heilsam zu reden. Wie klingt folgender Rat in deinen Ohren? Ich zitiere. Wenn jemand redet, sei es wie Gottes Wort. Steht im ersten Brief Petrus, Kapitel 4, Vers 11. Das bedeutet, diese Qualität möchte Gott in dir wecken, möchte Gott in dir fördern, dass dein Reden in Übereinstimmung mit dem Wesen Gottes ist. Oh, das wird klasse. Das sind dann nicht Worte aus einer fremden Welt, sondern das ist die Einladung, meine Äußerungen dauerhaft vom Geist Gottes beeinflussen zu lassen, dass sie in Harmonie mit Gott sind, dass sie zum Zuspruch werden, dass sie ehrlich, freundlich, vertrauenswürdig, aufbauend, wegweisend und tröstend sind. Oh, die Übersetzerin tut mir leid, die muss heute so viele Adjektive übersetzen. Klappt's? Gut. Wenn du merkst, ach, es rutscht mir eher Abwertendes raus. Ich kann das nicht andere ermutigen oder loben. Stattdessen haue ich einen raus, fürchterlich wie ein Schwert. Ach, ich bin das so gewohnt. Dann sage ich dir, es ist Zeit für einen Neuanfang. Egal wie alt du bist, egal wie tief das in dir drin sitzt. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Steig ein in einen neuen Übungsweg, Gutes über andere zu verbreiten. Denn wenn wir wohlwollend über andere nachdenken, dann wird uns auch eine ganze Menge Positives einfallen, das wir damit Worten ausdrücken können. Vor allem dann, wenn ich lerne, Menschen aus der Sicht der Barmherzigkeit Gottes zu betrachten. Und du merkst, wenn das mit der Zunge besser klappt, du schläfst nachts viel besser. Weil du dir nicht ständig überlegen musst, wo du jetzt heute schon wieder einen Wald angezündet hast. Unser Reden wird immer von geistigen Quellen bestimmt. Sie inspirieren langfristig die Tonlage, den Inhalt, die Tendenz der Worte. Insofern ist die Frage ganz wichtig, womit baue ich denn meinen Wortschatz auf? Es ist ein inwendiges Gerippe. Es sind ja nicht nur Wörter, sondern es sind Vorstellungen, die zugrunde liegen. Es sind Bilder, es sind Fantasien. Das spielt, so glaube ich, die Bibellektüre eine ganz wichtige Rolle. Dann ergänzt durch gute Bücher, Filme oder Musik. Aber mal ganz direkt gefragt, wie könnte dich die Bibel inspirieren mit Gedanken des Schöpfers? Gedanken des Schöpfers und Erlösers. Da werden ganz neue Muster in dir abgelegt. Wie würde sich deine Sicht über Himmel, über Erde, über Menschen ändern? Wie weit über das Irdische hinaus könntest du Perspektiven bekommen, die dich mit Gottes Liebe verbinden und deine Einstellung von Grund auf ändern? Dein Horizont würde erweitert wie sonst durch gar nichts. Wenn dich Gottes Gedanken füllen dürfen, dann entstehen neue Denkprogramme, die auch zu qualitativen Reden führen. Das Falsche, Verworrene wird immer mehr aufgelöst, sodass das Böse immer kleiner wird. Gottes Gedanken, Gottes Wort als wundervoller Impulsgeber für ein Leben und Reden in Übereinstimmung mit Gottes Weisung, mit Gottes Wesen. Auf welch genialen Weg möchte Gott dich einladen? Glaubst du nicht, dass das schön ist? Es ist genial. Schöner kann man gar nicht leben. Von Christus her, der die Wahrheit in Person ist, Gedanken, Leben, Empfindungen, Einstellungen, neu programmiert, neu geformt, das ist Leben. Und dann darfst du, das ist, glaube ich, der letzte große Traum, der in diesem Gebot steckt, dann darfst du deine letzte Identität finden als Mensch in der Gegenwart Gottes in Verbindung mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist das Geheimnis erfüllten Menschseins. Dazu lädt uns jedes Gebot ein, am Ende auch dieses. Dieses, das uns erstmal ein bisschen wehtut, weil es die Abgründe in uns aufdeckt und dann hinführen möchte zu Christus, zu seiner Hilfe, zu seiner Gnade, zu seinem Heilmachen in unserem Leben. Und weil das so ist, werden wir auch ein passendes Lied miteinander singen. Ich freue mich schon drauf. Das Lied, das uns einhüllt in Gottes Erbarmen. Später dann.